Dieser Podcast wird präsentiert von Twerenbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse-Luxusbus auf Entdeckungsreise.
Space wird, kann man bedauern, aber es ist so, ein Battlefield, ein Gefechtsfeld wie die anderen Dimensionen Land, See und Luft.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von NZZ Weekend, dem wöchentlichen Podcast der NZZ am Sonntag. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredaktor der NZZ am Sonntag. Ja, die Zeitenwende hat Europa fest im Griff. Jahrzehntelang hat der alte Kontinent nach dem Kalten Krieg die Friedensdividende verfrühstückt. Die Armee wurde immer kleiner, der Sozialstaat immer grösser. Die Politik delegierte die Sicherheit an die Schutzmacht USA und behandelte die Vertreter der eigenen Rüstungsindustrie wie die Schmuddelkinder. Damit ist es spätestens seit der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump vorbei. Er zwingt seine europäischen NATO-Partner zu massiv höheren Rüstungsausgaben. Gleichzeitig stresst er das Bündnis regelmäßig, wie jüngst in der Grönland-Affäre oder im Nahostkonflikt. Bedroht vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine muss Europa nun möglichst autonom verteidigungsfähig werden und die Abhängigkeit von amerikanischen Waffen reduzieren. Womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er sitzt schon als Kind im Cockpit eines Kampfjets, liest am liebsten den Alchemisten, quält sich auf der Rudermaschine, steigt bei der Bundeswehr als Hubschrauberpilot ein, schraubt privat gerne auch mal Geschirrspüler zusammen und sitzt bald im Verwaltungsrat von Stadler Rail. Michael Schöllhorn leitet heute als CEO von Airbus Defence und Space, einen der weltweit größten Rüstungskonzerne. Schön, dass Sie heute bei mir sind.
Danke, dass ich hier sein darf.
Herr Schöllhorn, bevor wir uns genauer mit Innovationen und Irrwegen der europäischen Rüstungspolitik beschäftigen und Sie mir am Ende dieses Podcasts verraten, was Ihr größter Traum ist, muss ich mal persönlich werden. Wie sieht eigentlich die Zeitenwende zu Hause bei den Schöllhorns aus? Haben Sie den atomsicheren Bunker im Garten schon gebaut?
Nein, also was unsere Behausung angeht, hat sich gar nichts geändert. Ist die Zeitenwende sozusagen spurlos an uns vorübergezogen. Die Arbeitszeiten haben sich nochmal etwas erhöht und die, sagen wir mal, Kurzfristigkeit von irgendwelchen Krisenthemen auch. Insofern gibt es durchaus ein paar Schleifspuren in der Familie, aber keine baulichen.
Keine baulichen. Also Sie haben auch kein Prepper-Gen, also keine Wasservorräte für 5 Jahre, keine Wände voll Dosenfleisch im Keller?
Nein, habe ich nicht. Wahnsinn. Ich gehe davon aus, dass wir erfolgreich abschrecken können.
Okay, gut. Sie vertrauen auf Ihre Produkte, dazu kommen wir gleich später. Ich meine, als Rüstungsmanager ist man dann einfach total abgeklärt, oder? Ist die Bedrohung für Sie Routine, Frieden nur die Pause zwischen zwei Kriegen?
Nein, so würde ich das nicht ausdrücken. Ich glaube, eine gewisse Abgeklärtheit, die habe ich wahrscheinlich durch meinen Erstberuf, den Hubschrauberpiloten, mitbekommen. Da muss man einfach gucken, dass auch wenn es mal schwierig wird und wenn eine kleine Krise aufzieht, dass man funktioniert. Und das habe ich irgendwie mitgenommen durch meine Karriere und ich denke, das hilft jetzt auch.
Also so Turbulenzen, Resilienz hat man so im Blut, oder wie?
Im Blut nicht, aber man kann es antrainieren.
Man kann es antrainieren. Sie beschäftigen sich beruflich ja täglich mit dem Worst Case, haben vor einem Jahr bei uns in der Zeitung gar die Möglichkeit eines Dritten Weltkrieges nicht mehr ausgeschlossen. Seither sind die Nahostkrise und die Grönlandaffäre hinzugekommen. Sehen Sie heute immer noch so schwarz oder gar noch schwärzer, falls es überhaupt noch geht?
Ich habe, glaube ich, nicht schwarz gesehen. Ich habe gesagt, man muss damit immer rechnen, weil es auch hilft, in der Sicht auf die Möglichkeit eines Krieges, die richtigen Dinge vorher zu tun, dass er dann eben nicht kommt. Das ist ja die sozusagen Schizophrenie, wenn man so will, der Abschreckung. Ich sehe nicht schwarz, ich bin nach wie vor Optimist, dass es dem Westen, dass es Europa gelingen wird, sich doch endlich so aufzustellen, dass keine Einladung ausgesprochen wird für irgendwelche Angreifer wie Russland. Und deshalb, glaube ich, ist das kein Schwarzsehen, aber ein realistischer Blick nach vorn.
Die Geheimdienste, die sind ja gar nicht optimistisch. Die haben ja diese berühmte Prognose rausgegeben, dass Russland bis 2029 in der Lage sein könnte, NATO-Territorium anzugreifen. Glauben Sie das auch?
Dass sie in der Lage sein könnten, anzugreifen, glaube ich auch. Dass sie es tun, das hoffe ich, können wir verhindern. Aber die, wenn ich jetzt mal mich auf die andere Seite stelle, würde ich ja nicht unbedingt warten bis 29. Da würde ich vielleicht jetzt auch mal gucken, dass dann doch langsam im Westen die richtigen Dinge gemacht werden in Europa. Und je nachdem, wie die Ukraine-Krise weitergeht und der Krieg in der Ukraine, mag das ja auch schon vorher passieren. Also 29 ist, glaube ich, erstmal so ein Daumenwert, den würde ich nicht religiös sehen.
Halten Sie denn die Russen überhaupt für fähig?
Ich meine, die Russen, ja, sie sind stark, sie kennen auch keine Skrupel, aber sind sie denn von ihrer Industrie oder von ihrem Power stark genug?
Naja, wenn wir mal anschauen, was die Russen jetzt geschafft haben. Sie haben ihre gesamte Volkswirtschaft umgestellt auf Kriegswirtschaft. Ich glaube, 10% des BIPs geht
oder in... sogar noch mehr.
Oder sogar noch mehr, zumindest mal so, was die bekannten Themen angeht, geht in die Rüstung. Ich glaube sogar, dass es Russland jetzt schwerfallen wird, wieder zurückzugehen auf ein eher zivileres System. Das heißt, irgendwann muss so eine Maschine auch gefüttert werden. Mhm. Und jetzt kann man darüber streiten, wie militärisch stark die Russen bisher waren und was sie vielleicht hätten besser oder anders machen können.
Ich meine, 20% der Ukraine für eine Großmacht Russland war jetzt nicht so erfolgreich in 4 Jahren, oder?
Ja, sicherlich nicht so, wie die Russen sich das vorgestellt haben. Aber immerhin, die Ukraine ist ja auch ein großes, kräftiges Land. Wenn wir jetzt uns eine Situation 29 vorstellen, vielleicht ist es ein Angriff oder ein Austesten im Baltikum. Vielleicht ist es in Moldawien. Also es gibt ja verschiedene Dinge, wo dann möglicherweise Spekulation ist. Schauen wir doch mal, ob die NATO das jetzt wirklich als Anlass nimmt, den Artikel 5 auszurufen und dann wirklich reagieren würde. Das also dieses Austesten ist
sicherlich... Das Proof of the Pudding genau. Ist genau das. Das wissen wir bis heute noch nicht. Ich meine, Sie selber sind Optimist, aber dann doch vorsichtig. Jetzt haben Sie sogar Pflichtlager für Rohstoffe, wie damals im Kalten Krieg gefordert, oder? Das wird ja dann sehr teuer, oder? Wenn man so auf Halde produziert.
Natürlich ist es teuer. Die Frage muss man aber, glaube ich, so auch anschauen. Wie teuer wird es, wenn wir es nicht machen? Und wir möglicherweise angegriffen werden oder die Welt wirklich in eine schlimme Krise reintaumelt in Europa, die noch weitergeht. Das wäre sicherlich noch viel teurer.
Mhm. Hat man so manchmal ein bisschen das Gefühl, schwingt noch ein bisschen mit, dass die Amis uns dann vielleicht doch helfen? Respektive, ich stelle die Frage anders, glauben Sie, dass im Ernstfall, den wir jetzt gerade diskutiert haben, die Amerikaner noch zur NATO stehen? Ich meine, nach Trumps kurzzeitigem Hunger auf Grönland, gibt es ja an dieser Beistandswilligkeit erhebliche Zweifel.
Jetzt können wir sicherlich konstatieren, dass die Amerikaner zwar noch ein Partner sind, aber sehr transaktional geworden sind und ihre eigenen Interessen vor allem nach vorne stellen. Meine Interpretation all der Dinge, die jetzt auch zum Beispiel bei der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt wurden von Rubio, sind America first, sind alle aligned in der Regierung und Europa soll sich selbst verteidigen können, was ich so lese wie, und wenn es dann auch losgehen würde, dann schau dir erstmal selber zu. Wir sind so eine Art Backstop. Also wir sind vielleicht die Rückfallebene. Mhm. Wir Amerikaner, wir haben immer noch ein Interesse, dass Europa jetzt nicht völlig in eine andere Richtung kippt. Aber wir werden nicht mehr da sein, für euch die Arbeit machen.
Einfach nicht mehr in der ersten Reihe, oder? Genau. Sondern nur noch, wenn es dann ganz schlimm kommt, ja, dann vielleicht noch einzugreifen. Genau. Mich würde ja Wunder nehmen, welchen Zugang Sie zu Geheimdienstinformationen haben?
Das kann ich Ihnen ja gar nicht sagen. Wenn ich den hätte, dann könnte ich ja gar nicht drüber reden.
Aber wir sind ja hier unter uns. Das könnte total spannend sein. Naja. Ich meine, irgendwoher müssen Sie ja Ihre Einschätzungen haben. Wer wie Sie Waffen wie etwa Kampfjets entwickelt, muss ja wissen, was der Feind macht, oder?
Also natürlich gibt es bei den etablierten Rüstungsunternehmen, sagen wir mal, mehrere Quellen, aus denen wir unsere Informationen ziehen.
So genau wollte ich es nicht
wissen. Wir haben auch ab und zu mal Austausch mit Diensten in befreundeten Ländern, in denen wir auch tätig sind. Ja, natürlich geht das mit unserer Information ein, aber wir kriegen auch andere Informationen von den entsprechenden Luftwaffen, mit denen wir uns austauschen. Was braucht ihr in Zukunft? Wie schätzt ihr ein, dass Kriegsführung in 5 und in 10 Jahren aussieht? Und wir machen unsere eigene Vorausschau. Wir machen Simulationen. Wir haben sehr stark aufgerüstet, um das Wort mal so zu nehmen, bei Airbus im Sinne unserer Simulationsfähigkeit, dass wir also sozusagen Gefechte digital simulieren können mit verschiedenen Parametern, die wir einstellen können. Und daraus ziehen wir auch schon sehr viel.
Also das sind dann eigentlich Trockenübungen?
Das sind Trockenübungen, ja. Das sind digitale, wie sagt man, Sandbox-Spiele.
Also Videogame im Auftrag des Friedens. Was erzählen Ihre Quellen denn eigentlich über die Qualität der russischen Jets der neuesten Generation? Das müsste ja am meisten interessieren, oder?
Also unsere Quellen, jetzt vor allem mal die internen, die natürlich auch viel O sind, also öffentlich zugängliche Intelligence oder Informationen berücksichtigt, sagen, dass die Su-57 wie immer in der russischen Tradition ein sehr gut, vor allem auch aerodynamisch sehr gut designtes Flugzeug ist. Das hat sicherlich noch ein paar Potenziale, was die Tarnkappenfähigkeit, die Stealth-Fähigkeit angeht. Aber
Das heißt, wie fest sie vom Radar erfasst werden oder eben nicht?
Wie stark sie vom Radar erfasst werden. Da gibt es aber auch viele Dinge, die man über der Zeit auch besser machen kann. Insofern, glaube ich, ist das schon ein Flieger mit sehr viel Potenzial.
Mhm. Ich meine, man fragt sich allerdings, wie wichtig solche Informationen noch sind. Die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine und im Nahen Osten zeigen ja die Schlagkraft billiger Drohnen. Die Amerikaner haben sogar iranische Shahed-Drohnen nachgebaut. Produzieren sie mit Kampfjets nicht längst eine Waffe, die aus der Zeit gefallen ist?
Nein, glaube nicht. Wir glauben, in der Kombination der Dinge liegt der Erfolg in der Zukunft. Das zeigen auch die Simulationen, die ich gerade angesprochen habe. Übrigens auch Simulationen der Amerikaner. Wenn man das sogenannte Manned-Unmanned-Teaming betreibt, dann hat man in aktuellen...
Das müssen Sie schnell erklären.
Ja, also den Laien. Einfach auf Deutsch übersetzt. Ich habe einen bemannten Flieger, den ich mit unbemannten Flugobjekten, Drohnen, nennen wir sie mal, verschiedener Art kombinieren kann, die miteinander kommunizieren. Der Pilot ist dann so eine Art Command Fighter. Und da kann ich gleich noch ein bisschen erklären, warum man das auch noch braucht in Zukunft. Aber klar, es werden immer mehr unbemannte Systeme dazukommen. Die werden die günstige Combat Mass, die Masse sozusagen, dann darstellen. Aber man wird auf einen bemannten Flieger auf absehbare Zeit nicht verzichten können.
Also jetzt bezeichnet, dass Sie, glaube ich, neu mit dem Drohnen-Startup kooperieren, oder? Sie wollen ja gemeinsam eine KI-Lösung für die Luftaufklärung auf den Markt bringen. Was ich mich frage, können Sie das als Airbus nicht selber?
Ach, wissen Sie, wir haben die Diskussion interne auch oft. Und oft sagen mir meine Ingenieure, Boss, das können wir doch selber auch.
Und Sie sagen, nein, das könnt ihr nicht, das kaufen wir dazu, da haben Sie ja gleich.
Ich sage das ein bisschen anders, ich will ja meine Leute nicht demotivieren. Ich sage, natürlich können wir am Ende auch alles selber. Die Frage ist immer, sollten wir alles selber machen? Können wir es schnell genug und können wir es günstig genug? Und es gibt im Moment so viel zu tun, dass man einfach schlau ist, wenn man sich auch mit den richtigen Partnern zusammentut.
Ich meine, es ist ja interessant, diese ganze Branche in Deutschland, was da für Startups gekommen sind. Und da gibt es auch ein anderes deutsches Kampfdrohnen-Startup, das erlebte gerade an der ukrainischen Front ein Waterloo. Die Geräte funktionierten nur mangelhaft, um das, glaube ich, mal höflich auszudrücken. Also die Ukrainer waren alles andere als amused. Auch andere Rüstungshersteller haben in der Ukraine schlimme Schlappen erlebt, dass ihre teuren Waffen gar nicht kriegstauglich waren. Überrascht Sie das?
Zum Teil ist es immer wieder lehrreich, um nicht zu sagen überraschend, aber der Grundtrend überrascht mich eher nicht, denn wir sehen einfach in der Ukraine das, was man in der Vergangenheit auch schon immer im Krieg gesehen hat. Der Krieg treibt halt eine wahnsinnig schnelle Innovation, weil es ja sozusagen wirklich um alles geht. Also da wirft man alles in die Waagschale.
Was ja auch schon immer so war. Da war immer schon der Innovationstreiber.
So ist es. Und deshalb, und die Russen sind in bestimmten Techniken sehr stark, zum Beispiel elektronischer Kampf. Und damit können sie halt sehr, sehr viele Systeme stören, wenn die nicht darauf vorgesehen sind. Und nachdem sich alles so schnell weiterdreht, ist es sogar in Teilen eher nicht verwunderlich, dass wenn man ein System, was jetzt irgendwie mit bestem Wissen und Gewissen entwickelt wurde, in dieses Battlefield reingibt, dass man dann erstmal sozusagen nachrüsten muss und fit machen muss. Und das ist ja auch das, was die Ukraine in Verbindung mit der Technologie jetzt noch mehr sagt. Wir müssen einfach alle viel besser werden, die Systeme sehr, sehr viel schneller zu adaptieren.
Ja, die Ukraine ist eigentlich wie ein Kriegslabor oder ein Waffenlabor. Wenn man das weiterdenkt, dann überlegt man sich, hui, dann haben ganz viele Staaten haben jetzt ihre Waffendepots voll mit Sachen, die gar nicht funktionieren auf dem Kriegsfeld. Was macht Sie eigentlich so sicher, dass Airbus Defense-Produkte kriegstauglich sind?
Naja, also einmal ist es ja nicht so, dass das gar nichts funktioniert. Es hat ja seinen Grund, dass die Ukraine immer...
Ein bisschen überspitzt, ja, aber nur ein bisschen.
Deshalb drücke ich es wieder dahin, so in die Mitte, wo es vielleicht hingehört. Also es hat ja seinen Grund, dass die Ukraine die Russen bisher aufhalten konnten. Das liegt ja vor allem auch an den westlichen Waffenlieferungen. Insofern, das meiste funktioniert auch. Aber häufig muss es sehr, sehr schnell angepasst werden. Das heißt, der Trend geht hin zu den offenen Softwarearchitekturen, wo man dann sozusagen, wenn man so will, über Nacht die Software adaptieren kann an eine neue Bedrohung, eine neue Wirkweise. Und das bauen wir Zug um Zug auch in unsere Systeme ein. Deshalb bin ich optimistisch, dass wir zumindest die Adaptionsfähigkeit haben.
Also das permanente Update eigentlich.
Ja.
Ich muss hier mal eine persönliche Frage einschieben. Ich meine, seit sie auf der Welt sind, das kann man glaube ich so sagen, dreht sich um sie herum alles um Militär und Waffen. Ihr Vater war Kampfjetpilot bei der Bundeswehr. Sie sind als Kind von einem Luftwaffenstützpunkt zum nächsten gezogen. Am Ende wurden sie auch Pilot, Hubschrauberpilot. Hatten Sie nie Lust, etwas völlig anderes zu machen?
Habe ich ja dann auch. Also ja, ich bin sicherlich geprägt worden durch meine Kindheit und habe eine Affinität zu Flugzeugen, zur Luftfahrt und auch zur Militärluftfahrt. Aber ich bin ja nach meiner Promotion erstmal zu Bosch gegangen und habe Autoteile sozusagen gebaut und entwickelt.
Und das war dann einfach zu langweilig?
Nein, das war gar nicht langweilig. Das war so auch sehr spannend. Also wir haben die Bremssysteme und die Sicherheitssysteme für viele, viele Autos gemacht und konnten einmal im Jahr in Schweden auf dem Eissee rumfahren und die Systeme ausprobieren. Das war auch spannend, aber es war eine andere Industrie in der Tat.
Absolut.
Ich habe auch mal Waschmaschinen gebaut, wie Sie vielleicht wissen.
Ja, genau. Das habe ich schon im Intro erzählt. Das hat mich am meisten beeindruckt, dass ich kann den Geschirrspüler sicher nicht selber zusammenschrauben.
Ja, ich kann auch nur die ganz einfachen Sachen.
Nur die ganz einfachen, okay, das beruhigt mich total. Was ist eigentlich Ihr privater Ausgleich zu dem permanenten Kriegsspiel?
Also ich habe auch schon, als ich in deutlich weniger militärisch angehauchten Industrien war, immer versucht, viel Sport zu machen am Wochenende. Nicht so viel, wie ich sollte, aber Rennradfahren, Skifahren, mit meiner Frau Nordic Walking gehen, in die Schweizer Berge gehen, solche Dinge. Ja, dabei kann ich gut ausspannen und dann bin ich wieder gecharged.
Wie laufen eigentlich die Diskussionen in der Familie ab in dieser Zeit? Sind Sie der Mr. Doom, der ewige kalte Krieger und der Rest glaubt noch an das Gute im Menschen? Oder wie laufen die Diskussionen bei Schöllerhorns am Tisch?
Also wir reden, believe it or not, gar nicht so viel über meinen Beruf und über die aktuelle Weltsituation.
Da kommt nicht dauernd, hey Papa, erklär das mal, kommen jetzt die Russen, kommen sie nicht?
Ja, sagen wir mal, von den Kindern kommt schon was, aber die bilden sich natürlich auch ihre eigene Meinung. Ich würde mal sagen, die haben durchaus auch einen gewissen Wandel in ihrer Einstellung auf Militär und auf Verteidigung jetzt gesehen. Gut, meine Kinder sind nicht mehr so ganz jung, 25 und 30.
Also das heißt, früher fahren Sie ein bisschen retro mit Ihrem Rüstungszeug? Nee,
retro nicht, aber Sie hätten wahrscheinlich gesagt, Sie wollen mal was anderes machen. Mhm. Höre ich so ungefähr, naja, das ist schon wichtig, was du machst. Ne?
Okay, gut, dann späte Genugtuung für den Papa.
Ja, das ist ja bei vielen Dingen in der Kindererziehung so, dass die Kinder das Erste...
Das ist richtig, aber in der Gesellschaft ist es ja gleich, oder? Man war lange das Schmuddelkind als Rüstungshersteller, in der Politik nicht so wahnsinnig beliebt und jetzt ist plötzlich alles ganz anders. Ich meine, es ist ja schon erstaunlich, dass Sie diese Karriere eingeschlagen haben. Ihr Vater flog den Starfighter, eine Art Todesflieger, den man auch den Witwenmacher nannte. Es gab, glaube ich, 269 Abstürze und 116 Tote in der Geschichte der Bundeswehr. Kam Ihnen nie Zweifel am Pilotenjob?
Naja, also ich habe das als Kind durchaus, auch wenn ich das nicht immer genau einsortieren konnte, was jetzt der Hintergrund war. Ich habe schon gemerkt, dass da öfter mal sehr, sehr schwierige Diskussionen und Anrufe auch zu Hause waren, weil ein Pilot verunglückt ist und vielleicht auch gestorben ist. Mein Vater hat überlebt. Das ist wahrscheinlich nicht ganz unwichtig in der Prägung, die ich erfahren habe. Also insofern habe ich gesehen, es geht ja auch irgendwie.
Aber er hatte offenbar keine Angst, hat ihn nicht davon abgehalten, diesen Job weiterzumachen, weil das Risiko war ja groß.
Nein, mein Vater war mit Leib und Seele Pilot und wie übrigens alle ehemaligen Starfighter-Piloten, die ich kenne.
Die waren ja noch stolz auf diesen Starfighter,
weil es so eine Rakete war, oder? Den Flieger geliebt haben. Mhm. Das war sicherlich die Anfangsphase der Einführung. Die war nicht so professionell, wie das hätte sein müssen, wenn man von sehr, sehr langsamen Flugzeugen auf so eine Rakete umsteigt und all die Dinge, die man ja mal analysiert hat, die ja unter Franz Josef Strauß dann irgendwann und Steinhoff als Inspekteur aufgearbeitet wurden. Ich glaube, das hat man dann gut gemacht. Und am Ende war der Starfighter so sicher wie andere Düsenjets, was sicherlich etwas weniger sicher ist, als mit einem Airbus A320 zu fliegen, was aber auch kein Harakiri-Job ist. Also
gut, dafür ist es auch spannend, mit so einem Teil zu fliegen.
Es ist spannend, es ist fordernd, es macht auch Spaß.
Ich meine, der Starfighter, der begleitet Sie indirekt bis heute. Hersteller war Lockheed Martin und die produzieren heute den berühmten F-35. Sie wird von verschiedenen europäischen Staaten präferiert, wie etwa der Schweiz, und ist ihrem Eurofighter, glaube ich, technisch weit überlegen, weil der ein bisschen ein Oldtimer ist, oder?
Also ein Oldtimer ist er nicht. Ich würde mal sagen, der Eurofighter hat noch viele Jahre erfolgreiches Wirken vor sich, aber natürlich ist er ein sogenannter Flieger der vierten Generation.
designt vom Grundprinzip in den 1990ern, aber dann vielfach sozusagen abgedatet und abgegradet, vor allem auch in der Avionik, in der Software. Aber natürlich ist ein Sprung in die fünfte Generation, wie die F-35, nochmal ein ganz weiter Sprung, auch technologisch, was die Tarnkappenfähigkeit vor allem angeht und was die Sensordatenfusion angeht.
Und dazu war man nicht fähig in den letzten Jahren?
Da wäre man fähig gewesen in Europa, das wollte keiner haben. Das war die Zeit, in der wir, wie Sie gerade gesagt haben, so ein bisschen in der anderen Ecke standen.
Wo wir die Friedensdividende verfrühstückt haben. Aber ich meine, vielleicht hat der Eurofighter ja noch ein kleines Comeback. Ich meine, es gibt massive Kostensteigerungen und Lieferverzögerungen beim F-35. Also die Schweizer wissen gar nicht, ob sie ihn je kriegen, klopfen schon die Äste bei ihnen an und so, wird der Eurofighter zur Ersatzlösung?
Also ich will jetzt nicht, Englisch würde ich sagen, Monday Morning Quarterback spielen, also sozusagen hinterher immer schlauer sein, aber
doch, dürfen Sie ja.
Dass die F-35 für die Schweiz teurer wird, als man damals vielleicht gedacht hat, das war eigentlich schon ziemlich früh klar. Vor allem, wenn man an den Betrieb der F-35 denkt, die ja im Betrieb deutlich teurer ist als ein Flieger der vierten Generation. Ja, es wird Kostensteigerung geben, es wird dann alles auch nicht Gold sein, was vorher geglänzt hat, aber natürlich ist die F-35 für viele Staaten gesetzt und ist ein Faktum in Europa.
Das ist jetzt nicht so, dass Sie mehr Eurofighter verkaufen, weil Sie gewisse Staaten sagen, du lieber einen älteren Eurofighter als gar keinen F-35?
Naja, also einmal nochmal, der Eurofighter wird ja auch nochmal upgegradet. Der wird in den nächsten Jahren ein Midlife-Upgrade bekommen, wo er dann zwar nicht so stealthy wird, also nicht so tarnkappenfähig, das ist einfach in der Formgebung, in der Materialgebung angelegt, aber er wird von den Software- und auch von den vorhin erwähnten Teaming-Fähigkeiten, also er wird dann auch in der Lage sein, mit Drohnen zusammenzuarbeiten. Das heißt, das ist schon mal eine deutliche Steigerung seines Einsatzwerts. Was wir durchaus sehen, ist, dass Länder, die bisher unbesehen F-35 gekauft haben und hätten, in Europa jetzt anfangen, ein bisschen mehr auf das zu hören, was Airbus und was vielleicht andere auch schon vorher gesagt haben. Europa sollte nicht alles nur einkaufen, weil man dann hinterher halt einseitig abhängig ist. Und deshalb, glaube ich, haben wir im Moment im Eurofighter durchaus wieder Zug im Kamin. Wir haben die Produktion für die nächste Dekade abgesichert. Wir verdoppeln gerade die Baurate nochmal. Also insofern haben wir da durchaus wieder so einen Boom, nachdem es so in den 10er Jahren ziemlich mau aussah. Aber die F-35 wird weiter auch auf dem Weltmarkt ein Faktum sein.
Sprechen einen wichtigen Punkt an, die Abhängigkeit von den USA ist ja spätestens seit der zweiten Amtszeit von Donald Trump ein ernsthaftes Problem europäischer Armeen. Es hält sich ja zum Beispiel hartnäckig das Gerücht, dass zum Beispiel im Falle eines Krieges um Grönland die dänischen F-35 wohl nutzlos gewesen wären, weil sie Washington vorsorglich stillgelegt hätte. Gibt es diesen Killswitch tatsächlich?
Also ich kenne jetzt nicht den Elektronikbauplan
jetzt
der F-35.
Jetzt nicht so bescheiden, Herr Schöllhorn.
Es gibt keinen Killswitch. Von allem, was wir wissen, gibt es keinen Killswitch. Das bestätigt auch der Chef der deutschen Luftwaffe. Es gibt aber andere Abhängigkeiten. Es gibt Abhängigkeiten über Software-Updates, die Sie brauchen. Ja. Wenn Sie die nicht mehr bekommen, dann wird der Flieger irgendwann gerade in dieser Dynamik, in einem Gefecht, wir haben gerade über Ukraine gesprochen, irgendwann nicht mehr einsatzfähig sein. Das heißt, Sie haben Abhängigkeiten.
Also das sind einfach Software-Updates, die dann Washington verhindern könnte.
Das sind Startup-Codes, die Sie brauchen, die kommen von amerikanischen Servern. Also insofern, wenn die USA das tatsächlich blockieren wollte, würden sie Wege finden, das zu tun. Ich behaupte, das ist jetzt erstmal nicht der Fall. Und das Grönland-Szenario ist natürlich irgendwie auch eins, was, selbst wenn die F-35 die Dänischen funktioniert hätten, ist wahrscheinlich trotzdem eine hypothetische Überlegung, ob man tatsächlich von Dänemark aus mit den USA in einen Krieg eintreten würde.
Wir sind gleich zurück.
Endlose Tage und Natur, die in ihrer ganzen Kraft erstrahlt. Skandinavien ist ein Erlebnis für alle Sinne. Ob Sommergefühle in Schweden, nordische Leichtigkeit in Dänemark oder Naturwunder in Norwegen. Mit Tverenbold reisen Sie entspannt im Königsklasse-Luxusbus, bestens organisiert und in bewährter Schweizer Qualität. Mehr unter tverenbold.ch.
Also wir fassen zusammen, ein Killswitch im engen Sinne gibt es nicht, aber im ganz breiten Sinne so eine Art Möglichkeit, diese Flieger mehr oder weniger stillzulegen oder zu hemmen, das geht.
Ich würde es einfach Abhängigkeit nennen. Es ist eine klare Abhängigkeit. Ja? Solange das funktioniert, ist das alles fein. Wenn es mal irgendwann nicht funktionieren sollte, dann hat man halt ein Problem. So ist das mit Abhängigkeiten.
Okay.
Das haben wir mit russischem Gas ja auch schon mal gesehen.
So ist es. Da waren wir, glaube ich, in Deutschland dann bei, weiß ich mal, 60% oder so. Das war sehr vorausschauend. Aber na gut, das ist ein anderes Thema. Ich meine, beim Eurofighter ist ja das gleich, logischerweise, oder? Da braucht ja der den Eurofighter kauft, der bräuchte dann auch permanent Updates, oder?
Ja, das ist auch so.
Das ist
ja
auch so.
Ja.
Also das könnte man ja auch dann gleich machen und verhindern, dass die nicht irgendwo hinfliegen?
Ja, das ist jetzt vielleicht, weil er sozusagen im Moment noch nicht so viel Softwarelastigkeit mit sich trägt, eine geringe Abhängigkeit, aber die ist prinzipiell auch so.
Okay, und jetzt kommen wir zum ganz großen Elefanten, der hier schon seit geraumer Zeit im Studio steht. Es geht um die vier Buchstaben FCAS. Mhm. Das steht für Future Combat Air System. Und es geht um ein System, wo Kampfjets der sechsten Generation mit Drohnen und Cloud-Technologie kombiniert werden sollen. Das Projekt ist, ich sage es mal ganz höflich, ein Desaster. Wie so oft, wenn Europäer im Verteidigungsbereich kooperieren sollen, Eric Trappier, der Chef des französischen Unternehmens Dassault, behauptet, Airbus könne keine guten Kampfjets bauen und sei schuld an dem Desaster, weil es die Führung nicht den Franzosen alleine überlassen wolle. Eine ziemliche Ohrfeige. Haben Sie ihn schon zum Duell herausgefordert?
Eric und ich sprechen nach wie vor miteinander. Er hat seine Art, wie er sich in der Öffentlichkeit
äußert.
No bad
feelings?
No bad feelings? Boah, mein Gott. Es ist ja alles nicht neu, was Eric sagt. Das sagt das so schon seit vielen Jahren. Wahrscheinlich glaubt er ein Teil davon selber, ein anderer Teil ist Marketing. Insofern, ich will das jetzt nicht weiter kommentieren. Ich kann auf die einzelnen Punkte natürlich eingehen.
Also das heißt, das stimmt nicht, was er sagt? Der französische Rafale ist nicht besser als der Eurofighter?
Nein, er ist nicht besser. Die haben beide einen leicht unterschiedlichen Arbeitspunkt oder Auslegung. Die Rafale ist mehr auf eine sogenannte Swing-Roll, Multi-Roll ausgelegt. Der Eurofighter ist ein klarer Air Dominance, also ein Luftüberlegenheitsflugzeug. Mhm. Und genau da haben die ihre Stärken. Was die Franzosen richtig und besser als Deutschland zum Beispiel gemacht hat in den 10er Jahren ist und in den frühen 20er Jahren, die Rafale regelmäßig weiterzuentwickeln, während beim Eurofighter eine Zeit lang mal ein bisschen Stillstand war.
Bisschen durchhängig.
Das ist jetzt aber sozusagen ausgeglichen. Die beiden Flugzeuge sind aus meiner Sicht sehr vergleichbar und sehr ähnlich, wenn auch leicht anders ausgelegt. Airbus kann Flugzeuge bauen. Ich sage dann immer so ein bisschen bescheiden, wer ist denn der größte Flugzeughersteller der Welt? Ich glaube nicht Dassault, sondern Airbus. Wir hätten vor einer Aufgabe, wenn uns die anvertraut wird, einen Kampfjet der sechsten Generation zu bauen. Respekt, aber keine Angst.
Okay. Ich meine, böse Zungen behaupten ja, dass hinter diesem ganzen Streit am Ende nur ein Duell von zwei französischen Egomanen steckt, nämlich Dassault-Chef Trappier und Airbus-Chef Guillaume Faury.
Ja, sehe ich nicht so.
Das müssen Sie jetzt sagen,
ist ja Ihr Chef. Nein. Wenn das anders wäre, würde ich das auch sagen. Aber Guillaume Faury ist kein Egomane. Beim anderen, das überlasse ich jetzt mal den Zuhörern, was sie davon halten. Guillaume Faury stellt sich ganz klar in den Dienst von Europa. Und deshalb sagt er, das, was Trappier dort fordert, ist erstens nicht das, was vereinbart war für das Projekt. Und zweitens auch nicht das Beste für Europa und damit aus seiner Sicht auch nicht das Beste für Frankreich. Ich werde jetzt nicht für Frankreich sprechen, das steht mir nicht zu. Aber die Frage, kann man sich ja stellen, ob jetzt ein Eric Trappier Frankreich durch sein Verhalten auch ein bisschen in die Isolation geführt hat.
Mhm. Ich meine, das deutsch-französische Verhältnis, das ja schon traditionell gut eigentlich sein sollte in Europa, dem dürfte das Projekt jetzt nicht so geholfen haben, oder?
Geholfen hat es nicht. Ich würde es aber auch jetzt nicht überbewerten an dem Thema FCAS und vielleicht nochmal als kleiner Einschub, FCAS ist ja viel mehr als nur dieser Fighter, in dem es gerade schwierig ist. Der Rest läuft ja relativ gut, die Combat Cloud, andere Sachen laufen sehr gut. An diesem Zwist wird jetzt auch die deutsch-französische Freundschaft und auch die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich nicht zu Ende gehen.
Aber ich meine, jetzt plädieren die Deutschen, Sie eingeschlossen, für zwei Kampfjets, einen französischen und einen deutschen. Die Gewerkschaften haben natürlich nichts gegen eine solch ineffiziente Arbeitsplatzsicherung. Aber verraten Sie persönlich damit nicht Ihre eigene Überzeugung?
Naja, also wir haben ja uns sehr, sehr stark committed in dieses Programm FCAS. Ja, wir haben uns mit viel Aufwand eine Governance gegeben, wie wir das zusammenbauen wollen. Jetzt will Trappier aus Gründen, die er genannt hat, diese Governance verschieben in Richtung einer, sagen wir mal, ich nenne es mal Dominanz. Ja, es ist für uns halt nicht zu tun. Wir sagen trotzdem, FCAS ist so wichtig und Europa braucht ein FCAS, inklusive Frankreich, inklusive Deutschland, inklusive Spanien. Und was die Combat Cloud angeht, muss das ja auch eine Combat Cloud sein, in der sich auch das Konkurrenzprodukt, was von Großbritannien, Italien, Japan entwickelt wird, GCAP, auch einklinken kann.
Ja.
In das sich auch eine F-35 der deutschen Luftwaffe oder auch der Schweizer Luftwaffe einklinken können muss. Also insofern ist das Ganze ja viel größer als dieser eine Flieger. Und deshalb sagen wir, dann lasst uns nicht alles am Flieger aufhängen und das Kind mit dem Bade auskippen, sondern wenn wir dort de facto nicht weiterkommen, sei es aus Gründen, dass wir völlig unterschiedliche Ansichten haben, wie man so ein Projekt europäisch aufsetzt, sei es, dass die Anforderungen der französischen Luftwaffe deutlich andere sind als die zum Beispiel der deutschen Luftwaffe, dann kann man dort zwei Flieger bauen. Es wird im Zuge des zunehmenden Trends zu unbemannten Systemen ohnehin nicht mehr um Stückzahlen gehen, wie bei einer F-35 von 3.000 oder mehreren tausend Stück. Das heißt, das Ganze ist auch nicht mehr, wie soll ich sagen, so unter dem Druck dieser Pseudo-Effizienz alles in eins reinzupressen. Das war so die 2017er Philosophie. Ja, wir können uns sowieso, eigentlich können wir uns gar nichts leisten, wenn überhaupt, dann einen Flieger.
Genau.
Und dann projizieren wir alles, was die Welt je gebraucht hat, in diesen Einflieger rein. Das ist ja ein bisschen auch die Schwäche der europäischen Gemeinschaftsprodukte der Vergangenheit. Dieses Goldplating, diese Überspezifikation, diese eierlegende Wollmilchsau. Und wenn man auf zwei Flieger geht, hat man einfach die Chance, diese Komplexität zu reduzieren, spitzer auszudesignen, was man braucht. Damit kann man Zeit sparen und möglicherweise sogar Geld.
Okay, das klingt jetzt aber ganz anders. Die Pragmatismus, den verstehe ich natürlich. Man will auch die Jobs sichern, auch in Deutschland natürlich, bei Airbus in Bayern. Aber Sie selber haben ja immer eigentlich gegen so eine Verzettelungsstrategie argumentiert. Auch im Hinblick zum Beispiel auf das Projekt der Briten, Italiener und Japaner, die auch noch einen eigenen Jet machen. Ich meine, die Lernkurve der Politik und Industrie scheint jetzt nicht sehr steil zu sein.
Ich weiß nicht, ob die nicht steil ist. Ich glaube, es ist einfach, und das muss man auch ehrlicherweise zugeben, wir haben alle viel dazugelernt seit 2017 und 2019, wo sozusagen das Projekt dann mal fest zusammengezimmert wurde. Das war natürlich dort nicht nur unter dem Zeichen der Geldnot, sondern auch in vielen Teilen als Technologieprojekt definiert. Heute schaut man drauf im Sinne, die Luftwaffen könnten es wahrscheinlich brauchen und brauchen es sicherlich in der nächsten Dekade, um abschreckungsfähig zu sein. Und vielleicht müssen sie auch mal damit in Einsatz fliegen. Und dann kommt eben die militärische Notwendigkeit einfach viel stärker als Einflussfaktor mit rein.
Da müssen Sie mir aber erklären, wenn man so die Notwendigkeit betont, ich meine, FCAS soll erst im Jahr, und jetzt müssen Sie sich festhalten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, 2040 fertig sein. Wer weiß, ob die Erde nicht längst untergegangen bis dahin? Nein, wir glauben es nicht. Aber ich meine, 2040, das ist ein absurd langer Planungshorizont. Woher kommt eigentlich dieses Zeitlupentempo in der Rüstungsindustrie? Das können wir uns doch gar nicht mehr leisten.
Das Jahr 2040 war als Zieljahr angepeilt, ich sage es nochmal, aus dem Jahr 2017 bis 2019 kommend. Da hat man auch gedacht, man hat so viel Zeit. Das ist mal die erste Aussage. Die zweite Aussage ist, wenn Sie von der vierten in die sechste Generation springen oder auch nur von der fünften in die sechste Generation springen, brauchen Sie unter anderem zum Beispiel auch ein neues Triebwerk. Die Entwicklungszeiten, da können Sie in den Zivilbereich gehen, da können Sie in den Militärbereich gehen, für ein Triebwerk, die sind nie unter 10 Jahre, wenn Sie einen entsprechenden Sprung machen wollen. Jetzt sage ich auf der anderen Seite aber, FCAS beginnt ja nicht erst 2040. FCAS ist ja diese verbundene, vernetzte Form der Luftkriegsführung, die beginnt eigentlich heute, indem wir den Eurofighter tauglich machen für dieses Manned-on-Manned-Teaming mit Drohnen.
Das heißt, erste Elemente gehen schon früher in den Dienst,
genau, oder wie? Genau. Und der Vorteil einer, sagen wir mal, Restrukturierung von FCAS liegt ja auch darin, diese harte Verkopplung all der Elemente, der Drohnen, des sogenannten Pillars, also des Pfeilers für Drohnen, des Fliegers, der Combat Cloud, die alle ja hart verkoppelt sind in dem Projekt, die jetzt aufzulösen. Denn die unbemannte Komponente brauchen wir viel früher. Ja, die muss 2030 fliegen und nicht 2040.
Am Ende wird nach bisherigen Erfahrungen, nach Pleiten und Pannen alles doppelt so teuer. Das ist nicht nur ein Klischee, oder?
Nein, ich glaube nicht, dass es doppelt so teuer wird. Ich sage ja, ich sehe sogar Potenzial, dass wenn man das jetzt einfach mit mehr Praktikabilität angeht und jetzt einfach mal macht, dass man Geld sparen kann. Mindestens kann man Zeit sparen. Am Ende ist Zeit dann auch immer Geld, weil nicht nur, weil es der Spruch sagt, sondern weil man dann so viele Ingenieure so lange beschäftigt. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht teurer wird als das, was es sonst gewesen wäre, wenn wir es einfach so weitermachen würden.
Ich meine, bei Ihrem Transportflieger A400M war es genauso. Verzögerungen, Kinderkrankheiten, das volle Programm. Das werden Sie ja jetzt sicher nicht schönreden. Hat man denn daraus gelernt?
Ja, daraus hat man viel gelernt. Das ist ja auch der Grund dafür, für das, was ich jetzt gerade sage. Die A400M, die übrigens heute ein fast schon geliebtes Flugzeug. Es war ein langer Leidensweg. Jetzt haben wir es endlich geschafft, den Flieger so hinzustellen, wie er vielleicht früher oder am Anfang hätte sein müssen. Das Problem war aber auch, dass 6 Länder zusammengekommen sind. Das sind nochmal 3 mehr als beim FCAS heute, die alle ihre unterschiedlichen Anforderungen dort hart reinformuliert haben. Und der eine sagte, ich will besonders schnell fliegen können, und der andere sagte, ich will besonders langsam fliegen können. Und deshalb haben wir für den A400, der überall gleich aussieht, verschiedene Flügel. Das ist jetzt nur ein Beispiel für die ganzen, für diesen Overkill, für diese Gold-Plated Solutions. Das muss Europa aufhören. Wir müssen halt sagen.
Darum ist man ja so abhängig von den Amerikanern, oder? Weil genau solche Ineffizienzen passiert sind, oder?
Ja, weil man sozusagen, wenn man das schon gemacht hat, ein europäisches Projekt zu starten, dann wollte jeder auch wieder seinen Wertschöpfungsanteil und seine Anforderungen durchgesetzt haben. Und dann ist man diese Fragmentierung gefallen, obwohl man eigentlich vermeintlich ein Projekt gemacht hat und ein Flugzeug, was dann am Ende doch nicht dasselbe war. Es gibt andere Beispiele aus dem Hubschrauberbereich. Der NH90 hat 27 verschiedene Versionen. Wenn der von den Amerikanern kommt, dann sind alle zufrieden mit einer Version oder mit 2 oder 3 Versionen. Also da müssen die Europäer sich einfach mal ehrlich machen und sagen, wollen wir das jetzt auch effizient machen, und dann muss man es anders machen.
Ist ein reiner Spiegel natürlich vom nationalen Denken.
Ja, es spielt auf jeden Fall mit rein.
Und
ja.
Haben Sie das Gefühl, das nimmt ab?
Ha, gute Frage. Ich glaube, in der Überzeugung nimmt es ab.
Also man erzählt viel.
Ja, genau. Es wird viel gesagt, und alle reden ja auch über, Europa muss mehr zusammentun, und Airbus wird ja häufig auch als lobendes Beispiel erwähnt, ja, aus dem Zivilflugzeugbereich, so müssen wir es machen, wir brauchen einen Airbus von diesem und jenem. In der aktuellen tatsächlichen Beschaffung, weil jetzt ja auch noch mehr Geld da ist und weil die Politiker alle Rückfluss fordern und Steuern im Land fordern, gibt es eher die Tendenz, dass es zumindest nicht leichter wird, vielleicht sogar schwieriger in manchen Ländern.
Ich meine, für Sie als Rüstungsindustrie das ja auch sehr angenehm, oder? So ein staatlicher Kunde, den kann man ja dann auch vielleicht ein bisschen großzügigere Margen abgreifen, oder
nein,
nicht?
Nein, das sehe ich nicht so. Also einmal gibt es, das wissen viele, die in der Privatwirtschaft sind, nicht so sehr, sehr, sehr hohe Transparenzanforderungen und Preisprüfungen. Im Prinzip muss man seine ganze Kalkulation offenlegen, und die wird dann auch auditiert in der Produktion und in der Entwicklung. Sind die Stunden tatsächlich angefallen? Also die Staaten haben schon sehr, sehr viele Riegel vorgeschoben, dass sie dort ausgenommen werden wie die Weihnachtsgänse. Also das
Wurden sie denn das früher?
Sie
können es ja jetzt
vor Ihrer Zeit. Eine Firma schaut immer, dass sie natürlich eine ausreichende Profitmarge macht, die dann auch passt zu dem Risiko, was man in einem Projekt hat. Sie haben ja gerade A400M erwähnt, also da ist uns das sicherlich nicht gelungen, dass wir irgendjemand ausgenommen haben, sondern Airbus hat am Ende einen 2-stelligen Milliardenbetrag draufgelegt. Also insofern, diese Sorge, dass jetzt das so in Richtung eines Selbstbedienungsladens geht, die habe ich überhaupt nicht. Ich komme eher von der, wir machen das natürlich für, also ich arbeite für meine Firma, aber ich arbeite auch für die Verteidigungsfähigkeit von Europa. Und ich bin noch Überzeugungstäter an der Stelle. Und wir versuchen schon etwas zu tun, was dann in Summe für Europa auch funktioniert und besser ist.
Ich meine, wenn wir beim Thema Schlagkraft von Europa sind, sind wir jetzt noch bei einem Geschäft, wo Sie dann alles besser machen können, weil es jetzt neu formiert wird im Weltraumgeschäft. Haben Sie nun die Chance, alles besser zu machen? Sie wollen mit Leonardo und Thales zum europäischen Giganten fusionieren. Klappt das, obwohl Kritiker schon von einem neuen Monopol sprechen?
Also zunächst mal zu dem Giganten. Der Gigant wird dann die Nummer 5 in der Welt sein. Also kann man jetzt darüber streiten, ist es ein Gigant? Er wird immer noch nach 4 amerikanischen Firmen von der Größe sein. Und das sagt ja schon mal was über die Motivation, die dahinter steht. Es ist natürlich getrieben von dem Wunsch, dass wir diese Kleinstaatereien, diese Fragmentierung in Europa überwinden müssen. Denn sonst wird Europa in 10 Jahren im Raumfahrtbereich nichts mehr zu melden haben. Das ist meine tiefe Überzeugung, und die steckt hinter dem Projekt. Wir werden kein Monopol erzeugen. Sie sehen ja, dass auch dadurch, dass Space jetzt nicht nur als extrem wichtig anerkannt ist, sondern auch ein attraktiver Markt geworden ist, wo es sehr viel mehr Geld gibt. ESA-Rekordbudget, die Europäische Union hat einen dreistelligen Milliardenbetrag, den sie in Defense und Space investieren will. Die Staaten haben ihre Budgets erhöht. Insofern gibt es neue Wettbewerber. Rheinmetall hat sich jetzt auch auf den Weg gemacht, im Space-Bereich tätig zu sein. Es gibt Startups wie IceEye und andere. Insofern, mir ist da nicht bang, dass es nicht genügend Competition und Wettbewerb auch in Europa gibt. Aber der Hauptgrund ist der zu sagen, der Wettbewerb an der Stelle im Space ist ein globaler. Wenn Europa nicht völlig abgehängt werden will von den Elon Musks, SpaceXs dieser Welt, dann wird es Zeit, dass wir diese Kleinstaaterei überwinden.
Das ist natürlich genau die Anschlussfrage. Muss Elon Musk jetzt also endlich Angst haben vor den Europäern?
Angst haben muss er vielleicht nicht. Es ist auch nicht ein Schritt, der sich per se gegen SpaceX richtet, sondern der eher umgekehrt sagt, es ist auch für alle anderen im Weltmarkt gut, wenn die Europäer auch einen schlagkräftigen Spieler haben. Dann wären sie auch schneller besser.
Geht es denn diesmal alles ein bisschen schneller? Oder kommt die Konkurrenz für Starlink dann auch erst 2040 oder 50?
Also wenn wir mal ein bisschen zurückblicken, dann gibt es eine Konstellation OneWeb, die Airbus gebaut hat.
Ist lange her und sehr klein, oder?
Ja, es ist auch sehr klein, weiß ich gar nicht. Ist klein gegenüber Starlink, natürlich klein, 650 ungefähr Satelliten. Die ersten davon waren früher im Orbit als die Starlink-Satelliten. Also es war nicht so, dass Europa nicht in der Lage gewesen wäre, eine Konstellation aufzubauen und auch rechtzeitig.
Aber das Sie wissen Airbus ja, wie gemacht. Das ist. Das ist wie mit dem CD-Player etc.
Ja, genau.
Europäer haben viel erfunden, aber dann haben sie die Amerikaner abgehängt.
So ist es. Und die Skalierung haben wir nicht geschafft aus mangelndem Interesse. Europa hat überhaupt kein Interesse gehabt. Deshalb sind wir mit der Produktion auch noch nach USA gegangen. Und wir haben es, muss man fairerweise auch sagen, auch nicht mit der Werf und mit der Risikobereitschaft als Firma gepusht, die Elon Musk mit Starlink gemacht hat. Also insofern, die Fähigkeit ist da, darauf kann man aufbauen. Deshalb haben wir auch schon, glaube ich, eine ganz gute Sprunghöhe, von der wir aus starten, um jetzt eine europäische Konstellation zu bauen. Aber klar, man muss sich beeilen. Wenn man jetzt noch 5 Jahre rumeiert oder 10 Jahre, dann sind nicht nur die ganzen Orbitalpositionen weg, dann sind die Frequenzen weg, dann ist man auch einer solchen Übermacht gegenübergestellt, wo man dann auch später nicht mehr aufholen kann.
Und man wird auch total kontrolliert, oder? Also meine, die anderen haben viele Spionagesatelliten, stören unsere Signale oder so. Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten.
Es geht ja weiter noch. Es geht ja auch in die letztlich kommerzielle Telekommunikation. Wenn jetzt das Direct-to-Device kommt von Starlink-Satelliten auf die mobilen Telefone von
uns allen. Was heute teilweise schon bei einem Notfall möglich ist,
so, oder
bei
iPhone. Das soll ja sozusagen als festes Geschäftsmodell jetzt auch etabliert werden. Ja, dann braucht man keine europäischen Telekom-Spieler mehr.
Das ist der Punkt. Ich meine, warum so viel Geld reinfließt jetzt auch in dieses Weltraumgeschäft? Einerseits, wie Sie richtig sagen, Kommunikation, aber es geht natürlich auch hier um Aufrüstung, oder? Die Russen haben schon, da gibt es schon irgendwelche Gedankenspiele, die atomare Aufrüstung im Weltall. Also da ist viel los. Die ESA hat zusätzlich Geld gekriegt, unter anderem auch für Defense und Sicherheitsfragen. Was muss ich mir vorstellen? Wird diese neue Firma, die sie da bauen, die werden dann auch Kampfsatelliten herstellen, die so ein bisschen russische und chinesische Konkurrenz mit Laserkanonen bekämpft, oder?
Also wir müssen einfach die Infrastruktur, und das ist es ja letztlich im All, die durch Satelliten aufgebaut wird, die müssen wir als kritische Infrastruktur verstehen. Das heißt, die muss man am Ende auch verteidigen können. Mhm. Die ist bedroht, die ist heute schon bedroht. Der deutsche Inspekteur der Luftwaffe nennt das ja Dogfights in Space. Mhm. Also geostationäre Satelliten werden heute schon umkreist von russischen Spionagesatelliten, die jetzt sozusagen schauen, was da passiert, die Frequenzen abhören können und andere Dinge. Also das heißt, man muss neben dieser reinen Schutz, ich nenne es mal das Schild, was man im Weltall braucht, braucht man auch ein Schwert.
Okay.
Also man muss offensive Fähigkeiten haben können, allein schon um abzuschrecken. Mhm. Das heißt, kurz gesagt, Space wird, kann man bedauern, aber es ist so ein Battlefield, ein Gefechtsfeld wie die anderen Dimensionen Land, See und Luft.
Das heißt, Science Fiction mit Reality, also das ist ein bisschen Star Wars, Laserkanonen etc., das ist nicht mehr weit weg?
Laserkanonen gibt es schon.
Gibt es schon? Gibt es die schon im All?
Sind die schon im Einsatz? Es gibt Laserblendmöglichkeiten, mit denen können Sie also zum Beispiel irgendwelche optischen Aufklärungssatelliten blenden, sodass Sie dann nicht mehr Ihren Job erfüllen können. Ja, das gibt's.
Ich bin ja ein totaler Science-Fiction-Fan, war ich schon immer. Ging Ihnen das auch so?
Ich habe vieles an den Science-Fiction-Filmen gemocht, weil es irgendwie so technisch inspirierend war und weil man irgendwie aber trotzdem immer gedacht hat, ja, aber Gott sei Dank, so ganz so kommt es ja nicht, das wird ja nicht so schnell passieren. Aber in der Tat, wenn man zurückguckt, vieles ist doch irgendwo in so eine Richtung gegangen.
Nun gut, möge die Macht mit uns sein, vor allem wenn irgendwann die künstliche Intelligenz die Kriegsführung übernimmt. Womit wir bei der letzten Frage wären, was ist Ihr größter Traum? Gesund bleiben zählt hier nicht, das sagen alle.
Mein größter Traum ist, dass meine Kinder auch in 10 und 20 und 30 Jahren noch in einem friedlichen und freien Europa leben können.
Das hoffen wir doch alle. Herr Schöllhorn, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibe ich für eine positive Bewertung dieses Podcasts auf ewig verbunden. Als Anreiz schenke ich Ihnen einen Rabatt von 30% auf ein Abo der NZZ am Sonntag. Das Angebot finden Sie unter go.nzz.ch/podcast. Für alle, die weiterdenken und besser leben wollen.